hier nur noch Radfahrt.
Bald der Vater Staatsort. Nie mein Problem.
Mein Wagen fließen bis in alle Ewigkeit. Lass mir's nicht vermiesen.
Ach, wunderbar.
Dieser blöde
ein Staub, Scheiß.
Diesel ist Unendlichkeit.
Ja. Wundervoll. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Diesel-Podcast da draußen.
Dem Trucker-Podcast.
Dem Trucker-Podcast. Dem Podcast für alle FahrerInnen da draußen in ihren Polos, in ihren Skodas, in ihren VWs, in ihren Benzens, in ihren E500s, in ihren Trucks, Scanias, DAFs.
Ich glaube, das ist eine Marktlücke, oder? So ein Trucker-Podcast sollte man machen, weil die haben ja wirklich den ganzen Tag Zeit. Ein 24-Stunden-Trucker-Podcast.
Ja. Ein 24-Stunden-Trucker-Podcast, dann würde man auch endlich mal dieses beschissene Radio ausstechen.
Ist halt so.
So, was ist denn mit dem Radio? Ganz ehrlich, erzähle ich gleich, aber über das Radio können wir auf jeden Fall reden. Und herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich bin Stay und mir gegenüber sitzt der wohlgeformte, in allen rhetorischen Belangen sehr wohlbelesene Karl. Hallo Karl.
Außer in der Quantenphysik. Kann ich an dieser Stelle meine Schwachstelle, meine Achillesferse kann ich hier offenbaren. Es ist Quantenphysik. Viele haben es geahnt,
also,
jetzt wisst ihr es.
Ja, für mich reicht schon eins, einfache Multiplikation.
Für mich reicht drei.
Für mich reicht schon, wenn's ungerade wird.
Bei mir sind,
da bin ich raus. Da bin ich schon,
wenn es ungerade wird.
Ja. Oh, Punkt für Strich, Strich für Punkt, wo waren das nochmal?
Oh, fuck, was ist denn mit diesen Klammern?
Was ist denn mit diesen Klammern noch schon wieder?
Mit diesen Klammern!
Ja, nee, man merkt, wenn man jetzt mal wieder so komplizierte oder komplexere Matheaufgaben lösen möchte, merkt man einfach, wie schnell man alles vergessen hat. Also alles.
Wann willst du denn mal komplexere Rechenaufgaben lösen?
Ja, ich hatte große Fresse und dann war ein Cousin von Isa, der noch zur Schule geht. Der wollte was über E-Funktionen und ich dachte mir, ach komm, weißt du, sag mal her hier, schick das mal dem Papa rüber. Hat der Papa sich das angeguckt und dachte sich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert.
Schick mir was zu E-Funktionen. Ja. Also, da wäre ich ja auch direkt aufgeschmissen, ne? Wäre ich ja auch direkt weg.
Ich war mal ziemlich gut darin, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also vierten Grades ist jetzt auch ein Grad zu viel für mich.
Ja, der Alman Arabica, der Trucker-Podcast, wir branden uns um, wir versuchen eine neue Zielgruppe zu erschließen, die Günthers, die Reiners, die Manfreds.
Die Brummifahrer.
Oder, um kulturell natürlich auch die Realität der Spedition anzukennen, die Alis, die Muhammeds und die Vitalis.
Genau.
Die da draußen im Truck unterwegs sind, auf externe Speditionen angelehnt, die unter Umständen auch mal nicht bezahlt werden, deren Spesen von ihrem eigenen Gehalt aus abgezogen werden. Für die ist dieser Podcast.
Genau, wenn die geblitzt werden,
alle ist der Podcast.
Wenn die geblitzt werden, wird es direkt vom Gehalt abgezogen, sage ich dir so, wie es ist.
Genau. Das ist ja der Niedriglohnbereich im Ausland.
Vom Feinsten.
Gezielt vom Feinsten sozusagen. Vom Feinsten.
Ja.
Ich hatte gestern tatsächlich mein eigenes Trucker-Erlebnis. Ich hab mich gestern 1000 Kilometer abgerissen an einem Tag.
Nee.
1000 Kilometer.
Jetzt wirklich 1000 Kilometer?
Ja, ich bin gestern 1000 Kilometer gefahren. Ich hatte gestern einen Drive-Along.
Im Benson,
Long Drive, einen Roadtrip. Ja, klar. Also ich hab dann zwischenzeitlich auch den Chauffeur mal angesprochen, habe ihm gesagt, ich will selber fahren. Der hat gesagt, Herr Lensch, lehnen Sie sich bitte zurück.
Lehnen Sie sich zurück. Mein persönlicher Chauffeur ist übrigens Friedrich Merz.
Friedrich Merz fliegt dich selbst.
Der fliegt mich immer, wenn ich einkaufen muss.
Ja, natürlich. Für die 2 Minuten ist das auch gut.
Nee, erzähl, warum 1000 Kilometer? Wer fährt denn 1000 Kilometer?
Ich hatte eine Besichtigung, also ich habe eine Besichtigung gehabt, von die ich jetzt nicht genau elaborieren will, aber ich hatte eine Besichtigung eines Werks, das Dinge produziert. Und ich habe mir das alles angeguckt und das war worth auf jeden Fall. Ich musste halt hin, 450 Kilometer, oder 400 oder keine Ahnung, sowas um den Dreh. Ne? Und dann habe ich dir mal was angeguckt und das war schon sehr krass. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und das war sehr heftig. Und in dieser Zeit, in dieser sehr intimen Zeit mit mir, meinem Kfz, habe ich verstanden.
Und dem kalten Asphalt.
Und es ist ja so, wenn man aus der Schweiz rausfährt, ne? Ich sag's ganz ehrlich, wenn man aus der Schweiz rausfährt, ne? Es ist ja so, es ist was Befreiendes, deutsche Autobahninfrastruktur zu betreten. Weil in der Schweiz ist es so, es gibt eine Toleranz, die ist 1 Stundenkilometer. Wenn man ein Auto fährt, dann ist die Toleranz des Tachos auch ungefähr 1 Stundenkilometer. Das bedeutet, der Tacho wird immer ein bisschen mehr anzeigen, als dass du tatsächlich fährst. Mhm. Also wenn da 50 steht, fährst du wahrscheinlich gerade tatsächlich 49. Somit hast du 2 Stundenkilometer Toleranz, nicht geblitzt zu werden. Das hängt natürlich ein bisschen vom Bereich ab, ja, vom Kanton, in dem du unterwegs bist. Aber es kann sehr knackig werden und das wird dann auch sehr schnell sehr teuer. Und generell Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? Also Geschwindigkeitsbegrenzung hier, Geschwindigkeitsbegrenzung da. Es spielt keine Rolle, ob der Porsche Cayenne 400 oder 500 PS hat. Das bringt dir nichts, du beschleunigst bis 50 und dann bist du am Limit.
Ist vollkommen, ne? Klar.
So, ist vollkommen klar. Vielleicht auch mal 100, wenn du einen guten Tag hast, oder 130, toll. Je nachdem, welche Strecke du fährst. Aber ich bin also über die Grenze gedudelt und dann Freiheit. Deutsche Autobahn. Und dann ist es natürlich so, dass die unbegrenzte Situation auf der Autobahn erstmal etwas erscheint, also natürlich nur in Abschnitten, manchmal Baustelle, manchmal auch einfach nur nicht möglich und wie, ist mir gar nicht so unbegrenzt vorgekommen, weil in dem Zeitraum, in dem ich unterwegs war, waren halt überall Karren, Digga. Es waren überall Autos. Ich weiß gar nicht, die Debatte um das unbegrenzt auf der Autobahn fahren ist ja wirklich nur noch für Leute, die nachts fahren.
Ja.
Digga, das ist ja nur noch interessant für Leute, die morgens um 4.30 Uhr aufstehen, um 4.55 Uhr nach einer Katzenwäsche mit ihrer geschmierten Matchstulle im Auto sitzen und dann Richtung Produktionsarea ballern. Ansonsten kannst du es ja vollkommen vergessen. Das kannst du ja vollkommen vergessen. Ja. Es ist ja die ganze Zeit irgendwas. Irgendwas ist immer. Und du regst dich eigentlich weniger darüber auf, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung da ist. Du regst dich mehr darüber auf, dass ein VW auf der linken Spur mit 115 Stundenkilometer fährt. Ohne ersichtlichen Grund.
Ja. Also komplett ohne ersichtlichen Grund.
Ohne ersichtlichen Grund. Ja.
Das sind für mich die schlimmsten Menschen, die es gibt auf dieser Welt. Die sollen sich doch von der Autobahn verpissen. Die sollen noch Inland fliegen oder so.
Genau, die sollen Inlandflüge machen und nicht hier die Autobahn verstopfen. Ja? Dann nimm dir ein Bahnticket und guck, dass du da zu spät kommst.
Genau.
Aber doch nicht mit dem Kfz.
Aber behindert doch nicht die anderen Menschen im Straßenverkehr, die vernünftig, wie vernünftige, normale Menschen mit 240 über die Mittelspur brettern wollen.
Ja, über die mittlere, über einen schnellen Spurwechsel von Mittel und zu links.
Na klar.
Genau.
Wechsel zu links wird nicht zugelassen.
Darüber habe ich auch ganz klar festgestellt, wir haben ein Radioproblem. Wir haben ein Radioproblem, denn normalerweise höre ich irgendwie Podcasts oder so.
Ja.
Also ich habe aber eine Ablehnung gegenüber Podcasts entwickelt, auch gegenüber Fest und Flauschig, nämlich aufgrund der Frequenz der Werbung.
Fest und Flauschig macht doch gar keine Werbung.
Doch, die machen Werbung. Machen die nicht?
Warte mal. Fest und Flauschig macht keine Werbung.
Nee, warte mal, dann habe ich nur gemischtes Hack. Sorry, nehme ich Fest und Flauschig, bevor jetzt hier irgendein Fest und Flauschig Extremist wieder eine Nachricht schreibt und sagt, das geht so nicht, kannst du nicht sagen. Ich meinte gemischtes Hack. Also gemischtes Hack habe ich mal wieder reingehört und das habe ich aber direkt abgebrochen, weil 500 Werbeblöcke da waren. Also mit 500 meine ich 7. 2 zum Anfang und 5 in der Mitte. Und ich dachte so, hä? Was ist das denn? Ich hab doch Spotify Premium. Warum läuft denn da so viel Werbung? Und dann war die Lösung natürlich, der Podcast schaltet das selber. Aber da waren so wirklich so, pst, kurze Unterbrechung, gemischtes Hack geht gleich weiter. Wir wollten euch nur von der Finanz-App erzählen. Oder danach sofort, pst, kurze Unterbrechung, habt ihr eigentlich schon von den Hyundai gehört? So,
Ich hab da das bei dem Podcast von Klaas und seiner Crew.
Baywatch Berlin,
ja, das habe ich aufgehört zu hören, den Podcast habe ich aufgehört zu hören, weil da wirklich die ganze Zeit Werbung kam, also da war wirklich, die haben,
Alter,
willst du nicht auch mal ein bisschen krass Wein online bestellen, trinkst du nicht auch ganz gerne mal so ein...
Der,
so
stimmt,
ein Wein.
Die Weinwerbung. Oh so, Gott.
What the fuck? Ich möchte jetzt hier keine Werbung hören und ich möchte auch keinen Wein trinken. Was ist denn los mit euch?
Ja, das habe ich mitbekommen. Also das habe ich wirklich mitbekommen. Ach, scheiße, ich muss hier mal kurz meinen Teebeutel einwickeln hier. Ich habe mir nämlich einen Tee gemacht, ich wollte keinen Kaffee. Wir müssen über ein Rebranding nachdenken. Ich trinke nämlich aktuell meinen Tee als Kaffee.
Ja, ich nicht. Und das, obwohl ich im Teeland lebe.
Im Teeland. Ja, das ist übel krass. Also nicht nur das Schnapsding, sondern ich habe da auch am Anfang gehört, aber die haben ja einen Gast, dieser eine Dude, der nur über Technik redet, der ist ja nur da, um Werbung für seine, um der Hebel zu sein, wenn Werbung ist für irgendwelche Technikprodukte. So, ich habe mir eine neue Sonos-Bar gekauft.
Ich habe mir übrigens jetzt hier was gekauft. Damit kann man sprudelndes Bier entsprudeln und dann wieder besprudeln. Das ist ja der Sprudelmacher mit Sprudel. Was ist denn los mit euch? Hört doch mal auf, Werbung zu machen für alles und
jeden. Zu viel Podcast-Werbung. Also Werbung per se, gar kein Problem. Aber in der Frequenz war es auf jeden Fall krass. Und ich habe dann also ein bisschen ins Radio reingehört. Und das hat mich erstmal überfordert. Denn es gibt, wenn man Digitalradio noch mit einbezieht, viele Fahrzeuge haben ja auch einen Digitalradioempfänger, wenn man nachrüsten lässt, haben das sogar ältere, ja. Und dann hast du alles, Alter. Du hast einfach so viele Radiosender. Das ist schlimmer als die Auswahl in einem Großmarkt, wenn du irgendwelche Kartoffelchips holen willst.
Ja.
Und dann gibt es ja von 5000 Herstellern. Beim Radio ist das viel um ein Vielfaches schlimmer. Es gibt für alles ein Radio. Warum gibt es denn für alles ein Radio? Da muss doch mal was gemacht werden, Alter. Und vor allen Dingen sind das viele ÖR-Radios, viele Lokalradios oder in einem bestimmten Bereich, dann größere für ganze Regionen, dann ganze deutschlandweite Radios und dann noch so Guerilla-Nischenradios von Leuten, die das irgendwie zu Hause mit dem Sender machen.
Ach wirklich, die gibt es auch oder was?
Sowas gibt es anscheinend auch. Das ist, glaube ich, aber es läuft auch über digital. Also das ist wohl auch digital, also keine Ahnung. Will mich da nicht festfahren, aber zumindest um das ganze Spektrum abzubieten, es gibt zu viele verfickte Radiosender, Digga. Was ist denn das scheiß Problem? Können wir bitte mal ein bisschen weniger Radio machen? Und darum wird dieser Podcast sich ab sofort einer Zielgruppe widmen und wir widmen uns den Truckern.
Ja.
Den Helden der Straße.
Den absoluten den Helden Heroes. Der Trucker. Den Freiheitskämpfern der Straße.
Ja, ohne die würde gar nichts mehr gehen.
Ja.
Ohne die würde gar nichts mehr gehen.
Ich muss ja wirklich gestehen, wir sind auch große Radio-Fans. Wir haben so unser Radio und das wird tatsächlich, also ja, wir mögen Radio.
Ja, also ich, super. Ja. Also ich bin wirklich ein bisschen überwältigt gewesen mit der Auswahl und bin dann ganz am Ende doch zurück zu Fest und Flauschig gegangen. Also die hatten ja so einen IFA-Podcast und so eine Folge.
Ja, da war
und die danach und die war wirklich nicht so gut. Und das habe ich mir dann reingezogen und damit habe ich dann die 1000 Kilometer abgerissen.
1000 Kilometer!
Ich kann dir wirklich nur empfehlen, Geschichten aus der Geschichte für längere Fahrten. Wir haben ja auf unserer Umzugsreise mussten wir ja irgendwie 15.000 Mal quer durch Irland fahren. Da haben wir Geschichten aus der Geschichte für uns entdeckt und es ist wirklich ein toller Podcast. Die beiden sind ganz klasse. Ganz prima.
Was geht's denn da?
Naja, geht's um Geschichten aus der Geschichte. Ne? Da sind so zwei Historiker und die erzählen sich immer abwechselnd gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Und das ist ultra interessant, weil die auch so mit so Nischen-Stories kommen. Also nicht so, ach übrigens, es gab mal den Zweiten Weltkrieg und der war von 1900 bis 1900, sondern die sind wirklich, die haben so kleine Nischengeschichten. Da geht es dann um so Spionageaktionen im Zweiten Weltkrieg, über so kleine Nischengeschichten. Und es ist einfach süß gemacht und ist auch in der perfekten Länge, dass es nicht zu langweilig wird und nicht kurzweilig wird. Es sind immer so zwischen 40 und 60 Minuten. Übel gut vorbereitet. Die beiden sind halt üble Biester im Kopf, also wenn es um Geschichte geht, also richtige Monster. Und das ist einfach, sind einfach, die gehören mittlerweile schon zur Familie, würde ich fast sagen. Ich kenne sie nicht, aber es fühlt sich an, als ob sie zur Familie gehören würden.
Geschichten über die Geschichte.
Geschichten aus der Geschichte. GAG heißt der.
Ja. Ah, ist das ein wöchentliches Ding oder ist es eher so, wenn die fertig sind mit Recherche? Ja.
Nee, die haben immer...
Wöchentlich?
Ja, die machen, aber die haben 2 Wochen dann Zeit, um so eine Geschichte rauszurecherchieren, weil die das immer abwechselnd machen. Ja? Also der eine bereitet immer was vor und dann und trägt es dann vor und das machen die immer abwechselnd.
Ah, okay. Wir haben hier beispielsweise Bayerns letzte Kurfürstin, Reinhard und das Reichstelefon. Was? Gustav Trouvé, der vergessene Erfinder, unglücklich am Matterhorn, eine kleine Geschichte des Schachspiels, Philipp Reis und die Erfindung des Telefon. Ah, okay. Ja. Also sehr viel Knowledge-Information. Genau. Auch mal so ein Fan-Fact. Wusstest du eigentlich das? So auf einer, bei einem Gespräch mit irgendjemandem, den man loswerden will.
Genau.
Hast du eigentlich gewusst, wer das Telefon wirklich erfunden
genau,
hat?
Genau, genau. So ein Podcast ist das. Wenn du da zuhörst, dann kannst du halt richtig mit so random Geschichtsknowledge flexen. Hm. Ganz klasse. Die Queen ist wundervoll. Tot. Stay.
Oh, ja, also das hat mich natürlich, diese Nachricht hat mich natürlich auch traurigen Herzens erreicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Queen ist nicht nur tot, sondern sie war für mich auch schon tot, denn ich habe gar nicht so viel. Ich habe damit gar nicht so viel zu tun mit der Queen. Aber sie ist tot tatsächlich.
Es gibt die ja derzeit,
Königin ist tot.
Es gibt ja derzeit diese Bewegung im Internet. Da treffen so 2 Bewegungen aufeinander. Ne? Die einen sagen, oh, die scheiß Linken labern da schon wieder was von wegen Monarchie abschaffen. Was wollen die denn? Mhm. Da trauern doch jetzt reiche Menschen im Buckingham Palace. Und dann hast du halt so Leute wie mich, die da sitzen und sich denken, also... Die Queen ist halt jetzt tot. Das ist halt traurig für den Menschen, aber die Person an sich und das Amt, das sie innehatte, das fand ich eigentlich meines Lebens lang schon scheiße. Also ich fand schon immer irgendwie Monarchien scheiße. Ich fand auch die Königin scheiße. Ich finde auch Kolonialismus scheiße, kleiner Spoiler. Und ich finde Kriegsverbrechen scheiße. Und wenn die Person dann stirbt, dann denke ich mir halt so, ja, also ich muss mir jetzt nicht einen Konterfei von der auf dem Oberarm tätowieren lassen, weil sie ja 96, ich meine, es kann dich auch schlimmer treffen im Leben, glaube ich, wenn du mit 96 Jahren in deinem schottischen Millionenpalast einschläfst. Ich glaube, da sterben derzeit Menschen auf unschönere Art und Weise. Ja,
ja, nachvollziehbar. Ich habe die Queen ist tot mitbekommen, während ich gestreamt habe. Da sind Leute reingekommen, oh mein Gott, Stay, die Queen ist gestorben, ja, Meinung. Same. Und ich so, das ist mir scheißegal. Das letzte Mal, als ich mit dem Königshaus zu tun hatte, war wegen dem tragischen Tod von Lady Di. So, So, das war das letzte Mal, dass ich damit zu tun hatte. In irgendeiner Form, ich muss ganz ehrlich sagen, neben der Tatsache, unabhängig von dem Monarchie-Ding, finde ich es immer wieder überwältigend, wie viel Empathie Menschen für Gesellschaft, also Celebrities aufbringen. Jetzt unabhängig davon mal, wie sie die bewegen. Also Musiker ist immer noch mal ein bisschen was anderes, weil Musiker oft so eine Verbindung zu Hörern haben durch die Musik selber. Aber jetzt stelle ich mal folgende Frage für jeden da draußen, der die Queen betrauert hat oder das irgendwie interessant fand.
In seiner 30 Quadratmeter Wohnung.
Wann zur fucking Hölle hat denn die Queen von Großbritannien irgendetwas gemacht, also irgendetwas geleistet, dass dem einfachen Europäer, unabhängig von Briten, ich schließe Briten mal aus, ne, weil die sind ja auch nicht mehr Teil von der EU, dem einfachen EU-Mitgliedstaaten-Anhängigen, Ansässigen, etwas gebracht. Also null. Also ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der sagen kann, doch, die hat mich mal angerufen und hat mich getröstet oder so. Oder die hat den Brexit verhindert. All das ist nicht passiert. All das ist ja nicht passiert. Also verstehe ich nicht ganz, wieso wird da getrauert? Wieso wird sich überhaupt damit beschäftigt? Ich verstehe das gar nicht. Ja, nicht verstanden.
Da wird getrauert, weil es ein Mensch, der tragischerweise gestorben ist mit 96 Jahren. Und das,
aber das
und
ist doch...
Muss
das
man,
ist,
ey, ich verstehe es einfach nicht. So, die Leute kamen ja auch zu mir und gesagt, die Queen ist tot, die Queen ist tot. Und wisst ihr, was soll ich jetzt machen? Soll ich es mir tätowieren lassen oder was? Fuck the Queen, Mann. Das sollte man jetzt übrigens nicht mehr sagen, fuck the Queen, weil es gibt keine Königin mehr. Die ist nämlich gestorben, Stay, falls du das nicht mitbekommen hast. Jetzt heißt es fuck the King, Alter. Fuck diese ganzen Monarchien. Fuck Monarchie allgemein. Fuck every king. Fuck every queen. Das ist einfach, das ist so altmodisch. Mach doch bitte so, wie wir werteorientierten Westeuropäer das machen. Mach doch so eine kapitalistische Monarchie, indem ihr einfach Kapital und Macht vererbt. Und zwar in Geldform und nicht in Form von einer Krone. Das ist doch viel schlauer.
Also ich habe das wahrgenommen und dachte so, okay, ist mir vollkommen scheißegal. Also ich glaube, es gibt wirklich Dinge, für die ich mich interessiere, die auch anderen Leuten scheißegal sind, verstehe ich vollkommen. Dieses ganze Internet-Ding ist allgemein so eine Frage von, warum interessiert dich das eigentlich? Aber lass uns doch mal kollegial sagen, niemand von uns hat in irgendeiner Form mit der Königin von den Briten zu tun gehabt oder von England. Niemand. Die hat keine Entscheidung getroffen, die dich irgendwie tangiert. Die hat politisch nichts zu sagen. Die ist ein Relikt aus einer Zeit, die hochgradig zu kritisieren ist. Du hast es gesagt, Monarchie, Kolonialismus.
England allgemein,
Verbrechen an der Menschheit.
Fucking England, also, ist so ziemlich das schlimmste Land, was es nach oder mit Amerika gibt. So, naja gut, wir Deutschen sollten uns da jetzt ein bisschen außen vor lassen. Ne? Wir haben dieses eine Mal halt richtig in die Kacke gegriffen. Und davor und danach auch. Aber England ist schon historisch betrachtet eins der imperialistischsten Länder, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Und wie du gesagt hast, Monarchien sind ein fucking Relikt, Mann. Die sollte es nicht mehr geben. Wir sind Demokratinnen. Und nur weil die da auch wählen dürfen und ein Parlament haben, heißt das noch lange nicht, dass man da irgendwie Millionen oder Milliarden in so eine scheiß Monarchie reinpumpen sollte, nur damit die sich in ihren Millionenpalästen da die Eiche massieren dürfen. Was ein Schwachsinn. Ich glaube, der Tod der Königin wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, zu sagen, ey, weißt du was, wie alt ist der jetzt? 79 oder was? Charles, Prinz
72 Charles? Ist der, glaube ich.
Oder 76, irgendwas. Der ist steinalt jedenfalls schon. Der sollte doch sagen, ey, wisst ihr was, ich habe mein Leben lang jetzt ohne Krone überlebt, ich werde es jetzt auch schaffen, das war's jetzt mit der Monarchie. Machen die aber nicht.
Ja. Machen sie nicht und sie, das, also, es ist, du musst dir mal vorstellen, was alles passiert, wenn die Königin, wenn ein König oder eine Königin stirbt. Die Königin ist jetzt gestorben, ja. Die bedrucken also das gesamte Geld neu.
Ja.
Also die Scheine müssen jetzt geändert werden. Die Scheine müssen geändert werden, das passiert auch.
Die Münzen doch auch, oder nicht?
Ja, alles muss neu irgendwie geprägt und gedruckt werden. Und was dazu passiert, die dichten jetzt die Nationalhymne um.
Ja, muss ja, aber
die haben ja zwei Versionen. God save the King. Die müssen jetzt irgendwie die Nationalhymne umdichten, damit sie ihn packen können. Und ich weiß nicht, ob die da was vorbereitet haben schon, ich gehe davon aus. Aber es ist so, hä? Was seid ihr denn für Idioten so? Warum macht man denn sowas? Wenn das eh nur noch Zierde ist und ihr einen Prime Minister habt, oder eine Ministerin jetzt natürlich, ja. Frau Fluss, weiß ich nicht.
Ist jedenfalls scheiße.
Ist auf jeden Fall, was habe ich letztens gehört? Die neue Premierministerin von England ist so wie Boris Johnson mit einem Penis.
Ja. Aber ich glaube, sie hat keinen Penis, sondern Boris Johnson hatte den Penis, ja.
Ich weiß es nicht.
Soll sogar noch schlimmer sein als Boris Johnson, aber wie gesagt, England ist mir halt auch scheißegal, ne?
Ja, ja. In dem Fall ist England halt ein bisschen näher an dir dran, die Brexit-Auswirkungen auf Irland sind ja nicht, kommen ja nicht von irgendwoher. Aber, darauf will ich gar nicht hinaus, das Königshaus ist so ein Relikt aus der Steinzeit, dass ich nicht verstehen kann, wie eine kultivierte Gesellschaft sowas auch nur im Entscheidesten ertragen kann. Ne? Also wieso? Das ist ja nicht mal verargumentierbar. Die müssen das, was das kostet, diese Generation, diese ganzen Camillas, die ganzen Charles und die ganzen Fredericks am Leben zu erhalten, Alter. Was das kostet.
Erstens, was das kostet und zweitens, was das denn bringt. So, ich habe gestern hat Isa gefragt, so, was hat denn die Königin eigentlich so gemacht? Und da war ich komplett überfordert mit, weil ich mir gesagt habe, so, ich habe eigentlich nicht viel mitbekommen. Und dann hat Isa gesagt, ich auch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie immer hübsche Kleider trägt. Ich so, ja, das ist eigentlich eine ziemlich passende Zusammenfassung von dem, was die Königin so in meiner Lebenszeit gemacht hat. Die hat hübsche Kleider getragen. Und hat Afrikaner auch niedermetzeln lassen, wenn sie mal da zu Besuch war.
Genau, es war ja auch ihre Aufgabe als Frau, hübsche Kleider zu tragen und sich angemessen zu benehmen, damit sie in der Außenwirkung nicht nicht irgendwie komisch, das Königshaus komisch erscheinen lässt. Wenn man sehen will, wie Elisabeth, die Königin gelebt hat, gibt es, glaube ich, eine Dokumentation oder so eine Netflix-Serie, die Queen oder so ein Scheiß. Da kann man das gerne nochmal nachvollziehen. Dann kann man das in dramatischen Szenen von der jungen Königin nochmal sehen lassen, wie sie denn eigentlich aufgezogen wurde, wie sie aufgewachsen ist und was sie für ein Mensch geworden ist. Aber das ist halt einfach...
Es gibt nichts, was mich weniger interessiert, als das Leben von irgendeiner
scheiß Königin. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das interessiert mich auch. Also es gibt Dinge, die sind relevant, es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht relevant und dann gibt es diesen Vorfall von der Queen. Und der ist wirklich nicht mal in beide Sachen einzuordnen. Darüber sollte nicht gesprochen werden. Fuck Monarchy, Alter. Ja. Die sollen sich verdammt nochmal endlich auflösen. Könige und Königinnen. Wenn wir von Monarchie reden und von einem, der das Sagen hat, ohne einen demokratischen Staat, reden wir eigentlich von einer Diktatur irgendwo. Reden wir von einer Stellung oder von einer Gesellschaftsstruktur, eine totalitäre Ausrichtung hat, die es so nicht mehr geben sollte. Das sind auch nicht Leute, die qualifiziert sind, sondern das sind Leute, die in der Geburtslotterie gewonnen haben und dann die Macht haben. Und wir wissen, das hat schon die Habsburger Lippe gezeigt, was die tun, um das Blut reinzuhalten. Das ist alles an dieser Sache ist fragwürdig. Alles daran ist fragwürdig. Die sollen sich mal wirklich ficken gehen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich möchte übrigens gleich eine Überleitung machen, aber ich möchte nochmal sagen, demolish the monarchy.
Fuck the king, da möchte ich nochmal sagen.
Was zur Hölle ist mit dem scheiß Königshaus? Fick alle Königshäuser dieser noch vorhandenen Welt. Wenn irgendwo Königinnen und Königen sind, wann sollen die sich auf verdammt nochmal, sollen die sich endlich mal einen richtigen Job suchen, um es mal mit der gutbürgerlichen konservativen Mitte zu sagen. Ja, die sollen sich mal einen richtigen Job suchen.
Ja, ich möchte hier noch ein paar deutsche Monarchen ansprechen, die sich auch ficken sollen. Beate Heister und Karl Albrecht Junior, ihr sollt euch ficken. Klaus-Michael
Kühne. Region von Storch soll sich auch ficken gehen. Das möchte ich dazu sagen. Die sind natürlich, glaube ich, nicht mehr königlich, aber die waren, glaube ich,
irgendwas mal. Die Schwarz-Familie soll sich ficken gehen. Susanne Klatten soll sich ficken gehen. Stefan Quandt soll sich ficken gehen. Theo Albrecht und Familie soll sich ficken gehen. Reinhold Wirth soll sich ficken gehen. Andreas Strüngmann und Familie soll sich ficken gehen. Thomas Strüngmann, der Bruder von dem, der sich irgendwie abgesplittet hat, aber die beide immer noch über 10 Milliarden an Vermögen besitzen, soll sich ficken gehen. Und Andreas von Bechtel-Solzheim und Familie soll sich ficken gehen, zusammen mit Alexander und Michael Otto. Die sollen sich alle ficken gehen. Das sind nämlich unsere Monarchien, die wir haben.
Erbschaftssteuer,
Vermögenssteuer jetzt.
Jetzt. Das ist endlich mal eine gute. Da werden die auf einmal nervös. Schwitzige Hände, dann kriegt der Monarch auch schwitzige Hände. Da kriegt der Monarch schwitzige Hände, wenn du auf einmal von Vermögenssteuer und von Erbschaftssteuer sprichst. Das hat auch nichts mit der guten bürgerlichen Mitte zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass diese reichen Idioten gar keine Einkommen mehr haben, weil sie keine Einkommen mehr brauchen, weil das Vermögen von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wurde. Da hat keiner mehr für irgendwas gearbeitet.
Zwei Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie 50% der Bevölkerung. So, was soll das?
Ja, ich sage so, wie es ist. Das hat nichts mit einer Forderung zu tun, die irgendjemandem schadet, der denkt, er kann durch harte Arbeit irgendwo hinkommen. Niemand würde die Möglichkeit verlieren, durch seine Tätigkeiten Vermögen anzuhäufen. Wofür die Vermögenssteuer ist und was sie am meisten treffen würde, sind diese 0,01% der deutschen Gesellschaft, die Monarchen, die Superreichen, die schon überhaupt nicht mehr wissen, wie Arbeit richtig geschrieben wird und in welchem Kontext es benutzt wird, denn die arbeiten nicht, die zahlen auch keine Einkommenssteuer, die zahlen nur den kleinen Teil von ich habe das irgendwo rumliegen und muss das von A nach B schieben, Bereich. Und die erben es an ihre Nächsten weiter, deswegen muss das unbedingt besteuert werden. Dafür würde ich sogar sagen, lass uns doch die Einkommenssteuer runtersetzen, lass uns den Leuten die Möglichkeit geben, Vermögen aufzubauen und wenn sie Vermögen aufgebaut haben, das Vermögen zu besteuern, damit man sagen kann, ihr hattet alle die Chance, wir haben die Einkommenssteuer ein bisschen runtergesetzt, super geil. Sogar an den Spitzenwerten kann es unter Umständen bedeuten, viel verdienen heißt nicht viel haben. Deswegen bin ich zu diesem Kompromiss bereit. Aber verfickt nehmt mir die Erbschaft und Vermögensteuer jetzt!
Ich bin da sowieso auf einem ganz anderen Level. Ich glaube, unsere Einkommenssteuer auch im Spitzensteuersatz ist viel zu hoch. Und das sage ich jetzt nicht aus Eigeninteresse, weil ich da drunter zählen würde, wenn ich noch in Deutschland wohnen würde. Tue ich nämlich sowieso nicht, ist mir total egal. Aber knapp die Hälfte des Einkommens zu versteuern, ist Wahnsinn. Wir haben in Deutschland eine der höchsten Einkommenssteuern auf diesem Planeten und eine der niedrigsten Kapitalertragssteuern und der niedrigsten Erbschaftssteuern und der niedrigsten Vermögenssteuern. Was ist denn das für ein System? Die Leute, die etwas tatsächlich erwirtschaften und ein Einkommen beziehen, die müssen die Hälfte abgeben und die, die super viel Geld haben, die super viel Vermögen besitzen, die müssen nichts bezahlen oder wie, weil die haben nämlich kein Einkommen, kleiner Spoiler. So reiche Menschen zahlen keine Steuern, weil sie keine Einkommen besitzen.
Ja. So.
Da muss man, du musst die da treffen, wo es weh tut, ne? Da, wo es Geld arbeitet. Finanztransaktionen, Erbschaften, Steuern für Vermögenswerte und so, da musst du reinhalten. Und dann kannst du wenn ich Finanzminister wäre, wenn ich König wäre von Deutschland, dann würde ich die Einkommenssteuer, aber ich würde so ein ganz simples System machen. Zwei Steuersätze, 15% bis 40.000 im Jahr und alles über 40.000 im Jahr 30%.
30%, ja.
Das war's.
Genau.
So, und dann die Kapitalertragssteuer ein bisschen hochpacken, eine Vermögenssteuer reingeknallt, eine Erbschaftssteuer reingeknallt, Finanztransaktionssteuer reingeknallt, bedingungsloses Grundeinkommen und dann kümmern wir uns mal um dieses Wetter.
Ja, ja und dann kümmern wir uns mal um dieses Wetter, was schon immer da war.
Was schon immer da war, früher war es auch schon mal warm. Da müssen wir uns nämlich drum kümmern, da können wir uns erst drum kümmern, wenn der ganze andere soziale Ungerechtigkeitsschwachsinn so ein bisschen... Ach komm, ich will mich gar nicht aufregen. Du hattest eine geile Überleitung, wenn es um...
Ich hatte eine geile Überleitung. Ich will mich aufregen, tatsächlich, deswegen hatte ich die Überleitung. Okay. Wir haben gerade gesagt, fuck Monarchy. Und ich möchte, weil wir gerade die Antipathie aus uns sprechen lassen, in dem Zorn der Trucker, hier ein bisschen auf die Reichen, auf die Privilegierten runterregnen lassen, auf die Leute, die nichts getan haben und denken, sie können die kleinen armen Bürger da unten ausbeuten. Und dann gibt es jemanden, an den ich mich persönlich adressieren will, der das wahrscheinlich nie hören wird. Aber für den Fall, dass es irgendjemand, dass sein Sohn hört oder seine Tochter, ich möchte, dass das persönlich adressiert wird. Ich möchte mich an den Handwerkskammerchef Thomas Meicherek wenden und möchte ihm persönlich sagen, ich habe gelesen, was Sie gesagt haben und ich muss in Frage stellen, ob Sie nicht einen Schlaganfall hatten davor. Und damit will ich nicht alle Leute diskreditieren, die einen Schlaganfall hatten oder das irgendwie instrumentalisieren. Ich bin wirklich besorgt um seine geistige Gesundheit. Oder um allgemein seine Gesundheit. Denn der Handwerkskammerchef Thomas Meicherek, das habe ich mich durchs Radio zimmern hören den ganzen Tag und war jedes Mal wütender und habe man immer mehr ins Lenkrad gegriffen.
Okay, ja? Okay, ich bin gespannt.
Und war sehr weird, hat Folgendes gesagt. Der Handwerkskammerchef Thomas Meicherek, der Wegfall von Sanktionen und die deutliche Anhebung des Regelsatzes und die komplette Übernahme der Heizkosten sind die falschen Impulse. Das führt in die falsche Richtung, denn Arbeit und Leistung muss sich lohnen und die Arbeit wird unattraktiv gemacht. Der Mann hat gesagt, aufgrund der Tatsache, dass das Bürgergeld jetzt auf 500 Euro angehoben wird, die Tatsache, dass es keine Sanktionen gibt und dass die Heizkosten übernommen wird, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt und dass die Leute jetzt aufhören zu arbeiten deswegen und lieber Bürgergeld bekommen.
Ja, das sind
ja, oh Gott. Ich möchte Thomas Meicherek jetzt offiziell sagen, wir kennen uns nicht oder Sie kennen mich nicht, aber Sie haben sie wohl nicht alle. Diese Rhetorik kennen wir von einer alten FDP, die von einer römischen Dekadenz im Rahmen des Hartz-IV-Programms gesprochen haben. Sind Sie komplett vollkommen verstrahlt? Wenn es etwas gibt, wovon der Erfurter Handwerkskammerchef sprechen sollte, denn um den desolaten Zustand des Handwerks aufgrund der Tatsache, dass es zu einem längeren Arm des Niedriglohnsektors geworden ist. Ja, Spoiler Alert, das Hartz IV hat nicht dazu geführt, dass Leute aus gut bezahlten oder weniger gut bezahlten Jobs, die Hartz IV Geld arbeiten, auf einmal Hartz IV bekommen. Nein, das hat dazu geführt, dass der Standard für Bezahlung so niedrig wurde, weil man das wundervoll, weil der Niedriglohnsektor wundervoll von dem Hartz IV Sektor profitiert hat, hat, dass ich nicht verstehen kann, wie man so ein verstrahlter Idiot, ich sage es einfach, Idiot sein kann und jetzt noch sagen, in 2022 mit den steigenden Preisen, der Inflation, der Verteuerungsrate, die prognostiziert wird auf 9% im Rahmen des Winters. Wie kann man sagen, dass Menschen, die arbeiten und wenig bezahlt werden, jetzt die Entscheidung treffen, ja, dann lache ich lieber nichts und lass mich vom Bürgergeld bezahlen und bezahle die Heizkosten noch selber. Das ist, wenn man das ganz laut ausspricht und mehrmals macht und vielleicht auch mal ein bisschen darauf achtet, was man sagt, sagt man eigentlich, wie zur Hölle kann es sein, dass der eigene Sektor, das Handwerk, so wenig bezahlt, dass sich Mitarbeiter von Handwerksbetrieben diese Frage überhaupt stellen können. Wie kann man das unironisch in eine Kamera sagen, in ein Mikrofon und danach noch lächelnd aus dem Raum gehen, während man eigentlich auf das Podest geschissen hat und seine eigene Scheiße als Gold verkauft hat? Ja. Denn nochmal, wenn man das sagt, dann kommt eigentlich der einigermaßen bei Verstand seiende Zuhörer ganz klar zum Schluss, halt stopp. Hä? Wenn der sagt, dass das Bürgergeld mit 500 Euro so attraktiv ist für Menschen mit einem Job und da das sich um eine Handwerkskammer handelt, beziehe ich das jetzt mal auf das Handwerk und er davor Angst hat, dass die weggehen. Warum verdient die im Handwerk eigentlich so wenig? Du dummer Trottel, Alter. Wie kann man so ein Trottel sein? Wir hatten diese Rhetorik vor gefühlt hunderten Jahren, also vor einem Jahrzehnt im Mindesten, wo viele davon gesprochen haben, dass sich Leute auf Hartz IV ausruhen. Das gesamte Stigma, das Hartz IV hat, wird von dieser Rhetorik getragen, dass die irgendwie faul sind, dass die sich gut gehen lassen. Alter, jeder Mensch, der sich nur im Entferntesten ein klitzekleines bisschen mit der Berechnung dieses Regelsatzes befasst und nur ein Müh Lebensstandard hat, wird feststellen, das reicht ja hinten und vorne nicht. Mit den zusätzlichen Sanktionen, die es gab in der Vergangenheit, wurde es so schlimm, dass die Leute teilweise ihr Fressen nicht bezahlen konnten, dass die nichts bezahlen konnten, dass die gehungert haben und das in Deutschland. Also wenn sich in 2022 der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, Thomas Malcherek, vor eine Kamera setzt im Mitteldeutschen Rundfunk und zu verlauten gibt und sagt, übrigens, wenn jetzt die Heizkosten übernommen werden und 500 Euro geben, dann hören die Leute auf zu arbeiten und machen das lieber. Dann sagt er eigentlich nur, bei uns verdienen die Leute so schlecht und wir haben so ein katastrophales Lohnarbeitssystem, dass man eigentlich auch lieber aufhören könnte, weil viel mehr hat man nicht, wenn man bei uns eine Tätigkeit ausübt. Und da möchte ich ihm ganz klar sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen fucking Glückwunsch und ficken Sie sich selbst.
Ficken Sie sich bitte in alle Bereiche, die Sie haben. Ja, das ist, diese ganze Rhetorik, die dahinter steckt, ist ja noch viel tiefliegender als die gehen nicht arbeiten. So, das Problem ist ja, dass wir uns in Deutschland oder allgemein in der westlichen Welt dafür schämen, wenn wir keine Leistung erbringen. So, wir definieren uns über irgendeine fiktiv erbrachte Leistung und nicht über das, was uns eigentlich ausmacht. Und wir werden auch von anderen bewertet aufgrund der Leistung, die wir erbringen. Und wir haben irgendwie ein Problem damit. Ich weiß nicht warum, wenn andere Menschen etwas bekommen, ohne in ihren Augen Leistung zu erbringen. Und das ist lächerlich, weil übersetzt heißt das sozialdarwinistisch, wenn du zu schwach bist, um eine Leistung zu erbringen, die dir deine Rechnungen bezahlt, dann hast du gefälligst zu verrecken. Und das finde ich einfach eine ziemlich schwierige Formulierung. Und wie du richtig gesagt hast, wenn du als Chef einer Handelskammer in deinem beruflichen Angst davor hast, dass ein Bürgergeld kommt, was wahrscheinlich unterm Strich sogar noch weniger auszahlt als Hartz IV, wenn man das durchrechnet und jetzt aber glücklicherweise nicht mehr sanktioniert wird, sondern und auch 2 Jahre dein Vermögen erstmal nicht angepackt wirst, wenn du dir dann irgendwie mal 300 Euro zusammengespart hast in deiner Existenz,
dann steht es echt schlecht ums deutsche Handwerk. Ne? Und dann sollte man sich die Frage stellen, ob wir da nicht vielleicht eher einen Fokus drauf setzen sollten. Genauso wie bei der Pflege übrigens, die jetzt darüber debattieren, ob es vielleicht eine Lösung wäre, da wieder so ein Pflichtjahr einzuführen, um den Pflegesektor zu entlasten. So kleiner Spoiler, wenn die Pflegekräfte eins nicht gebrauchen können, dann sind das irgendwelche unmotivierten, ungelernten 18-Jährigen, die da in den Bereich reinpfiffern und da versuchen, irgendwas zu kompensieren, was der Staat über Jahrzehnte verkackt hat. Das kann nicht sein, das kann nicht unsere Antwort sein. Und an all die Leute da draußen, die sich denken, dass diese RTL2-Bilder, die wir von Wohnungs- und arbeitssuchenden Menschen haben, ne, dass die den ganzen Tag faul, Alkohol trinkend und Zigaretten rauchend im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen gucken, die sollen sich alle mal ficken. Erstens soll sich RTL2 und diese ganzen anderen Trash-TV und Reality-TV-Wichser sollen sich alle ficken, weil die ein Bild malen, dass das nur zu eins führt, und zwar gesellschaftlichem Hass auf wirtschaftlich schlecht dastehende Menschen, um irgendwelche Stigmata nach vorne zu treiben, die gar nicht der Realität entsprechen. Und zweitens, fick auch jeden Einzelnen, der denkt, dass diese Menschen was zu leisten haben, um leben zu dürfen. Nein, ich gehe noch einen Schritt weiter. Deswegen bin ich ja für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder Mensch sollte absolut unabhängig von dem, was er leistet, erstmal eine Grundsicherung haben, die auch Sektoren wie Hobbys decken. Weil das gehört auch dazu. Freizeitaktivitäten, Hobbys, ne, dass man sich mal was gönnen kann. Das sollte jedem Mensch sollte das 2022 möglich sein. Und wenn ihr euch dabei ertappt, gerade in diesem Moment zu denken, naja, wenn man sich was gönnen will, dann muss man ja aber auch erstmal was leisten. Nee, was denn? Warum denn? Warum denn? Wir leben in einer Zeit, in der Digitalisierung, Globalisierung, wenn es so weiterläuft wie bisher, einfach in den nächsten Jahrzehnten komplett explodieren wird. So, dann haben wir super viele Berufe und Tätigkeiten, die eigentlich von Robotern besser ausgeübt werden können. Und dann brauchen wir halt statt 10.000 Angestellten im Sektor 500, die auf die Roboter aufpassen. So, was machen wir mit all diesen Menschen? So, sollen wir die einfach auf die Straße stecken und sagen, ja, sorry, aber die Roboter machen es besser, also verreck jetzt bitte. Das ist doch lächerlich. So, dieses ganze Arbeiten, Lohn bekommen, Leistung bringen, schaffen, Häusle bauen, das ist einfach ein Konstrukt, das aus einer Zeit kommt, die nicht mehr modern ist. Und wir müssen uns irgendwie anpassen. Und zu dieser Anpassung gehört eben, dass eine Selbstverwirklichung nicht mehr da anfängt, dass man sich mit 15 aussucht, welchen Beruf man für den Rest seines kümmerlichen Lebens ausführen möchte. Das ist lächerlich.
Ja. Es ist halt auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also, was heißt nicht mehr zeitgemäß? Sagen wir so, für viele da draußen ist es nicht, wir bewegen uns nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft, sondern weil es unter Umständen nicht mehr möglich ist, oder weil es zum großen Teil nicht mehr möglich ist, dass wenn du hart arbeitest, du dir, dass du den sozialen Aufstieg schaffst. Diese Idee kommt aus einer vergangenen Zeit von Leuten, deren Eltern das noch geschafft haben, aber zum Großteil ist das halt einfach gegessen. Ne? Es gibt Leute, die das noch können. Ne? Ich habe das geschafft, aber ich bin auch kein, wie sagt man, reproduzierbares Beispiel. Also in keiner Form. Es gibt Leute, die mehr verdienen als ihre Eltern, aber das bedeutet das gar nicht. Denn wenn man alles mal betrachtet, Immobilienpreise, Verteuerungsrate, die Lebenserhaltungskosten, dann verdient man vielleicht mehr auf dem Papier. Aber wenn das Haus, was man sich bauen will, das Zehnfache kostet, dann verdienst du unter Umständen nicht das Zehnfache und kannst dir das knicken, Alter. Es ist halt nicht mehr möglich. Und darum muss man von der reinen Kapitalgesellschaft zu einer Sozialkapitalgesellschaft werden, um das mit anderen Instrumenten aufzusaugen. Ja? Man muss sich halt verändern. Und Veränderung ist schwer für Leute, Veränderung ist immer schwer gewesen. Veränderung ist halt automatisch etwas, was man erstmal ablehnt. Deswegen, ich verstehe das vollkommen, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis das komplett bei ihm angekommen ist. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass frühestens oder spätestens die nächste Generation merkt, oder wir werden nicht mehr reicher als unsere Eltern. So, wir werden nicht mehr bekommen als unsere Eltern. Wir können diesen sozialen Aufstieg nicht mehr schaffen. Es ist eher so, dass wir absteigen. Und woran liegt das? Und dann wird es relativ interessant werden, aber das ist halt, es ist halt, die glorreichen goldenen Zeiten der totalen Ausbeutung, und das ist auch der Reichtum, von dem Leute profitiert haben. Denn Energiepreise waren, auch wenn die Energiepreise jetzt teuer sind, sind die nur so günstig gewesen, weil sich eine Bundesregierung auf ein autokratisches Disputensystem verlassen hat und gesagt hat, da ist es besonders günstig. Und davon haben Leute profitiert. Der Reichtum aus Ländern, die jetzt selbst danach streben, aus Afrika und so, davon haben auch Leute profitiert. Die Ausbeutung von Ländern, die sich nicht wehren konnten, davon hat eine ganze Generation profitiert. Der Boom, der daraus entstanden ist, ist halt einfach etwas, was den privilegierten Europäer zu dem privilegierten Europäer gemacht hat. Und wir müssen anerkennen, dass das nicht so weitergeht. Das bedeutet aber unter Umständen auch, dass man halt Abstriche machen muss. Und das gefällt den Leuten natürlich nicht. Ne? Ich glaube, in den 80ern war es so noch so, dass dass politische Bewegungen gesagt haben, dass Energie zu günstig ist. Ne? Und das basiert alles auf diesen Annahmen, dass es nur so günstig weil es einen Markt gab, der das hergegeben hat und der auch über Grenzen gegangen ist, über die man heute nicht mehr geht. Ne? Das halt auf Ausbeutung und nicht wiederherstellbaren Konsum aufbaut. Ja. So. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, an dem schon viele, viele bemerken, das ist vorbei. Also diese Art zu leben ist vorbei. Ja? Bewusster Konsum wird immer wichtiger und so weiter und so fort. Aber die nächste Generation, Digga, das wird spannend. Also ich werde es vielleicht noch so ein bisschen mitkriegen, aber das wird spannend. Wie die sich im Umgang mit dieser Gesellschaft fühlen werden. Ne? Die werden vielleicht auf dieses Relikt von Podcast zurückblicken am 14.09.2022 und werden das hören und sagen, ja gut, es ist wirklich nicht so geil.
Falls das der Fall ist, würde ich sagen, möchte ich schon mal an dieser Stelle sagen, sorry, Alter, also wir haben es echt verbockt, Mann. Wir haben es kollektiv komplett verbockt.
Ja. Also, naja, gut, ich entschuldige mich nicht für etwas, für das, dass ich wirklich aktiv versucht habe, durch eigenes Handeln zu verhindern oder dagegen vorzugehen. Aber
wenn ich jetzt einen Strich drunter mache bei mir, dann habe ich nicht versucht, da irgendwas zu verändern, sondern habe dazu beigetragen. Wenn jetzt die Abrechnung wäre, so weißt du, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, okay, mach mal einen Strich drunter, dann muss ich mich entschuldigen.
Oh ja.
Vielleicht wird es noch besser in den nächsten Jahrzehnten. Vielleicht komme ich am Ende mit einer positiven Bilanz raus, aber derzeit ist das noch nicht der Fall. Und grundsätzlich ist das ja sowieso ein Kollektivversagen. Ne? Also das ist ja das Ding. So wie man muss sich zukünftig irgendwie die Frage stellen, wie konnten wir es zulassen, dass in einer Demokratie etwas gewählt wird, das dafür sorgt, dass wir unseren eigenen Planeten zerfetzen. Ne? So, das sind alles Fragen, die wir uns irgendwie stellen müssen. Und dann wird es eben ganz, ganz schnell zu einer kollektiven Schuld nach dem Motto, wie konntet ihr zulassen, dass so eine Scheiße passiert?
Ja, ja, das ist, es ist, ja, wir reden da so oft drüber, ne? Und ich bin auch relativ froh, dass ich mich von niemandem am Ende rechtfertigen muss, besonders wenn es darum um die eigene Familie geht, so, weil ich sage, hey, ich habe irgendwann den Turning Point bekommen und habe halt versucht, alles in meiner Macht Stehende zu tun. Und wenn ich dann ganz am Ende stehe, werde ich hundertprozentig sagen können, mit absoluter Selbstsicherheit, dass ich Wege gegangen bin, um die Auswirkungen zu reduzieren, Verzicht und so weiter und so fort, dass das alles in Kraft getreten ist. Aber dass ich nun mal nicht alle anderen bin und wenn alle anderen diese Entscheidung nicht treffen, dann ist das halt so. Ich kann das ja, da bewegen wir uns in so einer paradoxen Situation, in der du ganz schnell emotional wirst. Das ist ja auch das Problem dieser Bewegung, dass es hochemotional ist, weil du etwas merkst, das andere noch nicht merken, weil denen das nicht so einfach fällt zu verzichten oder weil die den Sinn nicht sehen und weil die Argumentation ist, wenn alle das tun würden, dann. Und dann wird es natürlich schwierig.
Ja, ja. Schwierig ist es nicht, weil die Leute Unrecht haben, sondern schwierig ist es, weil wir uns eben immer wenn wir merken, dass wir etwas tun können, dann wird es zur Katastrophe. Also dann ist katastrophal. So, wir Deutschen, und ich glaube, das gilt für super viele Europäer, wir brauchen einen Schuldigen.
So, unsere Wahrnehmung und unsere Vorstellung von Demokratie und Mitentscheidung ist, dass wir alle 4 Jahre irgendein Kreuz machen, wenn überhaupt, und uns dann über die aufregen, die regieren. Und zwar über 4 Jahre. Warum machen die nichts? Warum funktioniert das nicht? Warum kommen wir da nicht nach vorne? Warum sollte ich jetzt was tun? Und in der Realität funktionieren Demokratien nun mal nicht so. Demokratien funktionieren über Mehrheiten. Und Mehrheiten werden auch ganz, ganz bewusst von den Parteien bedient. Also wenn wir keine Mehrheit haben für Veränderung, wenn wir keine Mehrheit haben für Change, dann wird auch keine Partei in irgendeiner Form das in sein Programm reinnehmen. Und zwar nehmen können, weil die müssen ja unterm Strich auch irgendwie regieren. Die müssen ja erstmal gewählt werden. Das ist ja eins der größten Probleme, die Grünen hatten im letzten Wahlkampf. Dass sie bedauerlicherweise das Tempolimit drin hatten. Und ich sage bedauerlicherweise, obgleich das Tempolimit eine der besten Dinge ist, die man sofort irgendwie umsetzen hätte können. Die haben es aber im Programm gehabt, Springer konnte dagegen hetzen und dann hatten die Leute mehr Angst vor dem Tempolimit als vor dem Klimawandel. Und die Baerbock hat abgeschrieben, das hat die auch gemacht.
Genau, das Tempolimit war eine katastrophale Entscheidung, das ins Wahlprogramm mit aufzunehmen, weil das eine zu emotionale Sache ist. Deutschland ist halt einfach nicht dazu bereit. Es gibt zu viele Leute, die sich aus unerklärlichen Gründen, ich habe die Erfahrung ja jetzt gestern erst selber gemacht, aus unerklärlichen Gründen glauben, dass es wichtig ist, unbegrenzt auf der Autobahn zu ballern. Kann ich nicht verstehen. Kann ich persönlich nicht verstehen. Und das ist, ich muss es aber auch nicht verstehen, weil ich ganz am Ende ja konsensfähig bin. Und wenn ich das verstehe, dann weiß ich auch, wie ich damit umgehen kann. Und dann liegt ganz am Ende das Verhältnis von, was können wir überhaupt tun, im Vordergrund. Und wenn die Leute das nicht wollen, also weil sie irgendwie denken, ja, Auto so wichtig, dies, das, Ananas, dann sollen sie ja. Was soll's, ne?
Ja, was soll das?
Was kann ich machen? Ich kann es ja nicht machen. Du musst dich ja der Unausweichlichkeit der Dinge stellen, die du nicht ändern kannst.
Ja, und das ist eine schwierige Rhetorik, weil ich glaube, dass wir ja gar nicht so wirklich die Hauptlastern der Auswirkungen tragen müssen. So, wenn es wirklich so wäre, so, keine Ahnung, wenn es so einen Knopf gäbe und wenn du den drückst, kriegst du mit dem Hammer auf den Kopf. Ne? Und ansonsten passiert gar nichts. Es passiert wirklich nichts anderes, außer du kriegst mit dem Hammer auf den Kopf, wenn du auf diesen Knopf drückst. Dann bin ich voll für Eigenverantwortlichkeit. So, dann geh da hin und drück den Knopf und lass dir den ganzen Tag auf den Kopf hauen, solange bis du tot umfällst. Ist mir total egal. Sollst du bitte machen, ist dein Recht, persönliche Freiheitsentfaltung, mach bitte, wie du willst. Aber hier sprechen wir von Konsequenzen, die du noch nicht mal selber tragen musst. So natürlich ein Stück weit, aber so die ganz heftigen Sachen, das werden die Generationen nach uns zu spüren bekommen. Und das hat nichts mehr mit irgendeiner Selbstbestimmung oder mit Freiheit zu tun. Sondern es ist eine Verantwortung, die wir in uns haben. Wir müssen unseren Unsinn in den Griff bekommen. Und zwar sehr, sehr schnell. Weil wir vergessen, die Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, aber China, so die labern dummes Zeug. Ne? So China produziert erstens auch für westliche Länder und zweitens können wir denen nicht irgendwie sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wenn wir es selber nicht mal geschissen bekommen als wirtschaftlich viertgrößte und mächtigste Nation auf diesem Planeten. Deswegen ist ja unsere Verantwortung so wichtig. Wir sind eine der ersten Länder gewesen in Deutschland, die mit der Ausbeutung reich geworden sind und wir müssen eines der ersten, wenn nicht sogar in meinen Augen das erste Land sein, das es schafft, komplett klimaneutral zu wirtschaften und dann mit einem guten Beispiel voranzugehen und die anderen Länder zu überzeugen. Das wird nämlich auch noch eine Aufgabe sein. Es gibt dann die Chinas und die Amerikas und die Australiens da draußen, die sich dagegen weigern, irgendwas zu tun. Ne? Russland ganz zu schweigen. Und die muss man dann auch noch irgendwie überzeugen, weil dann ansonsten bringt ja unsere ganze Bemühung in Deutschland nichts.
Ja. Ja, ja, ja.
Ah. I don't know. An der Stelle ein dickes Shoutout an all die Leute, die auf der Straße sind und die es begriffen haben und die protestieren und die versuchen, einen Weckruf zu senden. Und ich I know that feeling. Es ist wirklich hart, die ganze Zeit getone-policed zu werden. Das ist eins der nervigsten Dinge, die es gibt auf diesem Planeten. Fucking tone-policy. So, du stellst dich dahin, du hast inhaltlich nichts zu bieten und sagst, aber die Art und Weise passt mir nicht. Also wirklich. Ah, oh, da bin ich verzweifelt.
Ja.
Tone Policing und Virtue Signaling sind so die beiden Breaking Points von mir. Ey, da kriege ich einen zu viel.
Wo ich einen zu viel bekommen habe, ist der Angriff von einem verrückten oder von einem gewaltbereiten Querdenker auf einen Mitarbeiter einer Tankstelle. Das ist ja 2021 passiert. Ja, im September 2021, und derjenige wurde jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Mordes.
Ja, was heißt lebenslang in Deutschland? Sind das noch 15 Jahre?
Das sind, eine Haftentlassung wäre nach 15 Jahren möglich, aber nicht gegeben. Ist in der Praxis gut ausgeschlossen, also die Theorie wäre, dass es nach 15 Jahren rechtlich möglich ist, aber es passiert in der Praxis nicht, ne?
Ah, das ist aber nur, wenn ein besonders schwerer Fall irgendwie, ne? Irgendwie so, wenn du so aus Hass Verbrechen begehst, dann gibt's ja irgendwie so besonders schwere Fälle und dann kommst du in Sicherheitsverwahrung und so, ne?
Das hängt davon, das muss nicht unbedingt Sicherheitsverwahrung sein, aber das ist einfach, das ist jetzt etwas, dass man das wohl nur auf dem Blatt Papier, also zumindest steht es in dem Tagesschau-Artikel, ne? Also hier steht, anders als die Staatsanwaltschaft im Nebenklage gefordert, stellt die Schwurgerichtskammer keine besondere Schwere der Schuld fest. In diesem Fall wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren im Gefängnis rechtlich zwar möglich, aber in der Praxis so gut wie ausgeschlossen. Ne? Also,
kommt er nach 15 Jahren wieder frei?
Oder es früher? Wäre also, es wäre möglich für ihn nach 15 Jahren rauszukommen. Das ist sehr mild, aber das ist eine grundsätzliche Milde, wenn man lebenslang sagt, dass das 15 Jahre irgendwie sind, abhängig davon, ob es die besondere Schwere ist. Wenn die besondere Schwere, so wie du gesagt hast, in Kraft tritt, dann geht es wohl um Sicherheitsverwahrung im Anschluss.
Ja, ja, ja.
Tja, das ist jetzt erstmal passiert. Ich glaube, das ist die härteste Strafe, die man geben kann für sowas in Deutschland. Bin mir gerade nicht sicher. Also Alle Hobbyjuristen können uns das gerne im Discord mitteilen. Und also die schwerste Strafe, jetzt abgesehen davon, dass natürlich keine Sicherheitsverwahrung in Kraft tritt wegen der besonderen Schwere der Schuld. Keine Ahnung, wieso das keine besondere Schwere der Schuld ist. Vielleicht, da bin ich aber auch nicht im Prozess drin. Wichtig ist zu wissen, dass Stand heute der Täter rechtskräftig verurteilt wurde und jetzt in Haft ist, und das ist richtig und wichtig. Fick die ganze Querdenker-Szene und ihre verstrahlten Ansichten. Und jetzt wird's interessant. Ich applaudiere derer, die ich trotzdem für Idioten halte, die es geschafft haben, sich mit ihrem Gewissen und ihrem Rückgrat so sehr zu verbiegen, dass sie die eigene Szene ausbluten lassen von innen. Leute, die die verstrahlten Strömungen dieser Bewegung ausnutzen, um sich selbst zu bereichern. Es ist gleichzeitig etwas, was ich sehr verabscheue. Auf der anderen Seite sage ich, ja, eigentlich ist es eigentlich ja gar nicht so schlecht, weil die Idioten ausbluten lassen. Ob das nun Leute sind, die sich bereichern durch irgendwelche Querdenker-Wohnungsanlagen im Ausland oder die Tatsache, dass sie Spenden einsammeln, um selber sich mal ein schönes Auto zu holen. Das ist ja eigentlich etwas, das einen effektiv wirtschaftlichen Schaden an der eigenen Bewegung auslöst. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob das gut oder schlecht ist. Irgendwie finde ich es gut, aber irgendwie finde ich ja die auch scheiße. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, 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 ja.
Das sind so Leute, die machen so ein Ferienlager auf für Nicht-Geimpfte, veranlassen dann, dass sie das 15-fache zahlen, was ein normaler Tourist bezahlt, und geben denen dann irgendwie Zugriff auf so ein paar Sachen und sagen denen die ganze Zeit, ja, hier bist du sicher, und machen die richtig nackig, nehmen die richtig aus, um dann am Ende festzustellen, dass das ja eigentlich gar nicht stimmt. Ist, finde ich schon, also ist das Ironie des Schicksals? Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist es irgendwie amüsant, aber gleichzeitig tragisch und alles zusammen.
Na, du hast ja so ein paar Influencende, die eher so auch im rechten Lager anzusiedeln sind, und die profitieren natürlich von jeder Krise. Also egal, was da passiert, ob das jetzt eine Flüchtlingswelle ist oder Corona-Maßnahmen oder Russland-Sanktionen, die nehmen alles mit und denken sich irgendeinen queren Scheiß aus, um dann da ihre armen Tölpel und Seelen auszunehmen. Ich finde, die gehören einfach weggesperrt. So. Die gehören aus ihren scheiß Buden gerissen. So, liebe Polizei, wenn ihr mein Vertrauen in euch wieder erhöhen wollt, ne, oder überhaupt einfach mal, wenn ihr überhaupt irgendwie mal dafür sorgen wollt, dass ich der Instanz insgesamt traue, und zwar nicht auf Individualebene, weil ich bin ein weißer Deutscher, ich habe nie Probleme mit der Polizei gehabt, außer wenn ich es provoziert habe. Aber wenn ihr insgesamt Vertrauen erwecken wollt, dann wie wär's denn mal, wenn wir uns mal wirklich um diese rechten Banden kümmern wollten und denen mal ordentlich die Buden eintreten, anstatt irgendwelche Twitter-Leuten mit Pimmelbeleidigungen gegen PolitikerInnen. Also das muss ja nicht sein.
Ja, ich würde einfach, das Vertrauen wäre schon zurück, wenn man vielleicht mal in Situationen, wo man einem dunkelfarbigen Mitmenschen oder einem andersfarbigen Mitmenschen in irgendeiner Form nicht 12 Bodycams ausmacht und denen 7 Warnschüsse in den Rücken geht. Mhm. Oder wenn man zufällig eine automatische Waffe dabei hat, um den dann zu erschießen und die Bodycam mit der Relativierung nicht angemacht hat. Ja, das ging ja da am Anfang um einen Suizidalgedanken und dann haben wir das alle nicht mehr angemacht. Wenn es solche Vorfälle nicht mehr gibt oder wenn solange es solche Vorfälle gibt, sollte man vielleicht mal eine unabhängige Kommission darüber entscheiden lassen, ob das wirklich alles Einzelfälle sind oder ob da nicht eine grundsätzliche Rechte Agenda irgendwo hintersteckt bei Leuten, die so ein paar weirde Ansätze haben. Ich würde es also sehr, sehr gut finden, wenn das passiert und man unabhängige Untersuchungen für die immer wieder auftretenden rechten Vorwürfe gegenüber Polizeibeamten, rechtsextremen WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche, was man da gefunden hat, schon einfach mal ernst nimmt und die Möglichkeit wahrnimmt, zu sagen, ey, das ist ein Apparat, das ist ein Sicherheitsapparat, den wir zur Verfügung stellen für die Bürger. Die Leute verlieren so langsam ihr Vertrauen und weil sie ihr Vertrauen verlieren, müssen wir das zurückgewinnen. Spielt nicht nur eine politische Debatte, eine politische Rolle, sondern es spielt auch für die Polizei eine Rolle. Und wenn man, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Polizeibeamten ihren Dienst nach Vorschrift machen, richtig und wichtig, dass viele absolut stabil sind, dass viele überhaupt sich in diesem Zusammenhang nichts vorzuwerfen haben.
Die Mehrheit wahrscheinlich sogar, ja.
Das vertrete ich absolut. Nichtsdestotrotz ist die andere Seite kein Einzelfall, sondern eine unter Umständen vernetzte Gruppe, unter Umständen zumindest eine Vielzahl von Personen, die man einfach aus dem Dienst ausschließen muss. Und deswegen muss man ermitteln, wer die sind. Und deswegen muss man das kontrollieren. Schade, dass das nicht passiert. Aber das muss passieren, um Vertrauen zurückzugewinnen.
Ja, das ist ja, wie du gesagt hast, so das Thema wird ja auf beiden Seiten oder in allen Lagern einfach komplett breit getreten und dann in die Extreme getrieben. Ich bin kein Fan davon, irgendwie All Cops are Bastards auf die Stirn zu tätowieren, weil das ist nun mal eben auch nicht so. Ich glaube, mehrheitlich sind die Polizeibeamtinnen sehr stabil in Deutschland und auch keine Nazis, sondern Leute, die pflichtbewusst einfach versuchen, Menschen zu helfen, das würde ich dieser Institution noch zuschreiben. Aber wie du gesagt hast, es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Leute, die bedauerlicherweise auf Uniformen und Waffen stehen. Und jetzt kann man sich mal überlegen, okay, wer steht denn so politisch gesehen auf Machtmonopole, Uniformen und Waffen? Ja, muss man, ne, das ist wie bei der Bundeswehr. Da muss man irgendwie mal ein bisschen genauer hinschauen, weil das lockt eben auch die falschen Leute an und die sind auf jeden Fall vernetzt und die sind auf jeden Fall organisiert und das geht auf jeden Fall zu weit, was da passiert und es sind auf gar keinen Fall irgendwelche Einzelfälle und dann muss da vom Innenministerium mehr kommen. Und mit mehr meine ich, wir müssen herausfinden, ob wir die Polizei reformieren können oder ob sie nicht reformierbar ist. Und solange diese Frage nicht geklärt ist, unabhängig, wissenschaftlich, wirklich nagelfest, so, dann können wir uns nur hinstellen und All Cops are Bastards schreien oder sagen, nee, das stimmt nicht, wir haben kein Problem. So, wir wissen es einfach nicht, wie groß das Problem ist. Wir wissen, dass wir ein Problem haben, wir können nur ahnen, dass es relativ groß sein könnte, aber wir wissen es nun mal nicht, ja, weil sich das Innenministerium querstellt und das ist bedauerlich.
Ja, so. Hast du noch irgendwas oder wollen wir sagen, wir machen einen Zapfenstreich jetzt hier?
Ich muss jetzt sowieso in den Zapfenstreich, weil ja. Aus irgendeinem Grund ist bei Isa so eine kleine Schraube an der Brille abgegangen, hat sich gelöst und jetzt ist das ganze Glas da rausgeknallt und jetzt ist sie blind wie ein Maulwurf und wir müssen jetzt zum Optiker und uns eine neue Schraube dafür reindrehen lassen. Habe ich noch nie gesehen, okay. Sowas.
Ja, dann nimm sie an die Hand und setz sie auf die Beifahrerseite, nicht, dass sie sich dann noch verletzt.
Ja, aber ich habe ja keinen Führerschein. Also das ist selbst eine blinde Isa fährt besser als ich.
Karl, du musst auch mal jetzt einfach Initiative zeigen.
Ja, das ist richtig, aber ich bin ja sowieso gegen Autos, ne? Also ich bin ja wirklich ein linker Prototyp. Wenn ihr glaubt, ich bin jetzt schlimm, ihr hättet mich mit 15 sehen sollen oder mit 19. Da war ich schlimm. Ich bin ja überzeugter Nicht-Autofahrer. Ich fahre nur mit, ne? Ich bin so jemand, der sagt, nee, also ich töte keine Tiere, ich kaufe mir das schon, wenn es schon fertig ist. So einer bin ich, wenn es um Autofahren geht. Ja? Ja. Ich fahre kein Auto, ich bin gegen Autos, ich fahre da nur mit immer.
Alles klar. Gut, damit ist die Folge Alman Arabik zu Ende.
Ich freue mich drauf, weil was die Leute noch nicht wissen ist, heute Abend werden wir im GTA-RP wieder sehr viel Spaß miteinander haben. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich bin besorgt, ehrlich gesagt.
Ja, zu Recht.
Wir spielen wieder GTA-RP. Es ist wieder eine neue Season-Sektor. Da könnt ihr auf unseren jeweiligen Kanälen vorbeigucken. Ich glaube, du streamst es eher weniger.
Ja, ich streame es nicht so. Ich bin aktiver Spieler, ne? Auch weil ich ja heute mal 17 Streams gleichzeitig offen habe.
Ja, zu Recht auch, einfach weil das Multitasking sonst ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. An alle Trucker da draußen, das war der Truckercast. Und
Geister Truck.
Und wir sind raus. Karl, ich danke dir.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.